ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
284 Meter lang, 73 Meter breit und ganz schön imposant. Der Hamburger Hafen hatte vergangene Woche Besuch vom Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth der britischen Royal Navy. Und am Donnerstag, da durften wir vom Hamburger Hafenkonzert an Bord gehen. Eines unserer Themen heute hier im Hafenreport. Dann schauen wir auch nochmal auf die Situation der Seehäfen in Deutschland. Vergangene Woche fand hier in Hamburg die Jahrestagung des Zentralverbands deutscher Seehafenbetriebe statt. Außerdem sind wir in Deutschlands berühmtester Polizeistation, der Davidwache auf St. Pauli, zu Gast. 110 Jahre gibt es die jetzt. Und wir waren dabei, als am vergangenen Freitag das neue Informations- und Besucherzentrum im Museumshafen Övelgönne eröffnet wurde. Das und mehr heute hier im Hafenreport vom Hamburger Hafenkonzert. Unsere 3654. Ausgabe ist das heute. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Das hat es seit 13 Jahren nicht mehr gegeben. Ein britischer Flugzeugträger im Hamburger Hafen. Am Montagnachmittag vergangener Woche ist die HMS Queen Elizabeth der Royal Navy angekommen, lag dann am Kreuzfahrtterminal in Steinwerder, um am Sonnabend zu einer NATO-Übung aufzubrechen. Ein Open Ship, also die Möglichkeit für alle Hamburgerinnen und Hamburger, den Flugzeugträger zu besichtigen, das gab es nicht, aber am Donnerstag, da durfte die Presse zusammen mit ein paar ausgewählten Besucherinnen und Besuchern an Bord. Und unter ihnen war auch unser Hafenkonzertreporter Carsten Sekund.
Schon ihre Maße sind beeindruckend. 284 Meter lang, 73 Meter breit, das größte Schiff der Royal Navy, sagt stolz Ingenieur Richard Bone.
It's the largest vessel ever built for the Royal Navy. It's around about 65,000 tons. Yes, I mean, so this is the most modern ship that the Royal Navy operates. Clearly, technology moves ahead at a fantastic pace.
A fantastic pace, ein fantastisches Tempo, 27 Knoten, also 50 km/h schnell. Das modernste Schiff der Royal Navy, technisch state of the art mit 65.000 Tonnen Verdrängung. Davon haben sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Maritimen Museums in Hamburg bei einer der wenigen Führungen an Bord überzeugt.
Ja, es ist eine beeindruckende Technik, die man da sieht, und Flugzeugträger haben wir in Hamburg nicht jeden Tag. Also insofern ganz spannend alles.
Total beeindruckend, einfach ein beeindruckendes Schiff und das mal zu sehen, wirklich auch drauf zu sein, das ist ein anderes Gefühl.
Ja, es war faszinierend auf jeden Fall. War mal hier im Hafen auf einem chinesischen Docklandungsschiff. Das hier war nochmal eine Ecke größer.
Wer allerdings gehofft hatte, Flugzeuge an Bord anzutreffen, wird enttäuscht. Die hat die Royal Navy nämlich in Großbritannien gelassen. Nur zwei Hubschrauber sind als Schauobjekte mitgereist. Der Besuch in Hamburg habe vor allem symbolischen Charakter, sagt Jürgen Bretmann, Sprecher der Bundeswehr in Hamburg.
Das ist der erste Besuch eines Flugzeugträgers hier in Hamburg seit 2011. Und wir sind natürlich sehr froh, dass die britischen Alliierten hier zu Gast sind. Und zeigt dieser Besuch des britischen Flugzeugträgers Queen Elizabeth hier auch die enge Zusammenarbeit zwischen den Deutschen und den Britischen, auch im Rahmen der NATO, und stärkt halt auch den europäischen Pfeiler im Rahmen der NATO.
Die Queen Elizabeth liegt in der Hansestadt, abgeschirmt in einem Sicherheitsbereich. Ein Heimatschutzregiment der Bundeswehr sorgt für die Betreuung. Im Kriegsfall kann die Zusammenarbeit Leben retten.
Hier in Hamburg rechnen wir damit, dass wir Teil der Drehscheibe Deutschlands sein werden. Wenn also NATO-Truppen von West nach Ost transportiert werden müssen, dann kann das halt hier auch aus Hamburg passieren. Und dann müssen wir solche Dinge wie einen Flugzeugträger, wie eine Fregatte oder einen Carrier hier halt entsprechend auch sichern können, entladen können und transportieren können.
Zugleich soll der Besuch in Hamburg die enge Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und seinen NATO-Verbündeten demonstrieren. Immer wieder kommen Fragen auf, warum Deutschland eigentlich keinen eigenen Flugzeugträger besitzt. weiß der Chefredakteur des Marineforums, Holger Schlüter. Auch er hat an einer der Führungen teilgenommen.
Man muss sich darüber im Klaren sein, was ein Flugzeugträger bedeutet. Das heißt, das ist ein Ausdruck einer starken Flotte, wenn man so etwas hat. Und die Frage, die in Deutschland immer gestellt wird, ist, warum haben wir in Deutschland eigentlich keinen Flugzeugträger? Das kann man eigentlich genau erklären. Es ist nicht deutsche Politik, Power Projection zu machen, wie es die Engländer machen. Und es ist nicht die deutsche Politik, weltweit operieren zu wollen, in dieser Form, wie die Briten es betreiben, sondern wir haben einfach schlicht die Notwendigkeit nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, wir können es auch nicht bezahlen.
Dafür zeigt sich die Bundeswehr als guter Gastgeber. Die 1500 mitgereisten britischen Soldatinnen und Soldaten fühlen sich jedenfalls in Hamburg wohl.
Oh, so Hamburg has been fantastically welcoming.
Wir wurden wunderbar begrüßt von der Stadt, aber auch gut betreut von der Bundeswehr. Es ist schön, hier durch die Stadt zu spazieren und mal ein bisschen die Innenstadt anzuschauen.
Carsten Sekund war an Bord des britischen Flugzeugträgers HMS Queen Elizabeth der Royal Navy, der vergangene Woche im Hafen zu Besuch war. Es ist so etwas wie das Klassentreffen der deutschen Hafenunternehmen, die Jahrestagung des Zentralverbands Deutscher Seehafenbetriebe. Traditionell findet die immer im Herbst in Hamburg statt, so auch in der vergangenen Woche wieder, und dort haben die Hafenunternehmen nun eine neue Forderung an den Bund präsentiert. Der soll mehr für den Ausbau und Erhalt von Hafeninfrastruktur tun und dafür deutlich mehr Geld bereitstellen als bislang, nämlich 500 Millionen Euro jährlich. Dietrich Lehmann.
Der Schlick in den Häfen. Kaimauern, die zusammenbrechen und aufwendig saniert werden müssen. Und natürlich Straßen und Brücken, die dem Schwerlastverkehr nicht mehr standhalten. Es gibt viel zu tun in den norddeutschen Häfen. Nur, dafür zahlen müssen bislang die Bundesländer weitgehend alleine. Seit Jahren überweist der Bund nur einen Ausgleich in Höhe von knapp 40 Millionen Euro insgesamt. Zuletzt hatten die Hafenunternehmen eine Aufstockung auf 400 Millionen Euro gefordert. Inzwischen schätzt der ZDS den Bedarf auf 500 Millionen jährlich, so Angela Titzrath, Chefin des ZDS.
Häfen sind wichtige Umschlagdrehscheiben für die Industrienation Deutschland, für Europa. Sie sind zweitens wichtig für die Energiewende. Denken Sie an Windkrafträder, an die Solarpanels. Und drittens, leider auch hinzugekommen, wichtig für die Sicherheitspolitik Deutschland.
Aber investiert werden muss nicht nur an den Küsten, sondern auch im Hinterland, finden die Hafenunternehmen.
Handel fängt nicht bei Handelspartnern an, sondern er hört dort auf. Tatsächlich ist der Anfang der Transport von Waren, Dienstleistungen von der Seekante ins Hinterland zum Endkonsumenten. Eine Netzwerkgedanke, der insbesondere sehr stark hier in Hamburg ausgebildet ist und den gilt es zu ertüchtigen. Das heißt, eine Vernachlässigung von Hinterlandstrukturen auf der Straße und auf der Schiene führt unmittelbar auch zu Einschränkungen im Seehafenverkehr.
Um die Schienenwege fit zu machen, hat sich die Bahn ein neues Konzept überlegt. Statt über lange Zeit im laufenden Betrieb zu sanieren, sollen in Zukunft bestimmte Abschnitte zeitweise ganz gesperrt werden, damit die Sanierung am Stück stattfinden kann. Zum Beispiel auch die Strecke Hamburg-Lübeck, so Sebastian Jürgens, Chef der Lübecker Hafengesellschaft.
Es ist uns wichtig, dass die Hochleistungskorridore auch in einem Stück durchsaniert werden können. Insofern unterstützen wir grundsätzlich diese Linie. Wir freuen uns auch darüber, dass der Streckenabschnitt Hamburg-Lübeck als Hochleistungskorridor angesehen wird und in die Sanierung geht.
2027 soll es soweit sein. Soweit so gut. Aber
es gab einen Plan der Bahn, der vorsah, die Umleitungsstrecke Bad Kleinen erst fertigzustellen, dann die Umleitungsstrecke zu nutzen und den Hochleistungskorridor zu sanieren. Das hat jeder verstanden und das haben wir auch sehr stark unterstützt. Dann bekamen wir die überraschende Nachricht, dass beide Korridore gleichzeitig saniert werden sollen, womit sich natürlich die Frage nach der Umleitungsstrecke stellt.
Die Folge für Jürgens, der Lübecker Hafen könnte in einigen Jahren zeitweise fast vollständig von der Bahnverbindung abgehängt sein.
Was für uns extrem bedauerlich ist, weil wir ein hohes Wachstum im Schienengüterverkehr hingelegt haben. Wir haben uns in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Wir haben gerade für 18 Millionen Euro unsere Intermodalanlage erweitert, um auf zukünftige Kapazitäten vorbereitet zu sein. Und sehen nun natürlich schon eine gewisse Gefahr, dass hier durch die Nichtanbindung das ganze Geschäft massiven Schaden erleiden wird.
Aktuell ist die Lage in den deutschen Seehäfen nur mittelmäßig. Der Umschlag insgesamt stagniert bzw. wächst in manchen Bereichen nur leicht, sagt Angela Titzrath.
Wir sehen 3% im Containerumschlag, wir sehen ungefähr 50.000 Tonnen bei den Gewichten. Im Warenumschlag also ein durchwachsenes Bild mit leichten Konsumaufhellungen, die wir im Sommer insbesondere gesehen haben.
Neue Aufgaben bekommen die Seehäfen in Zukunft, so der ZDS, weil voraussichtlich mehr Militärtechnik umgeschlagen werden muss. In Bremerhaven etwa hat die BLG-Gruppe schon lange Verträge mit den USA. Und jetzt kommt wahrscheinlich auch die Bundeswehr dazu, so BLG-Chef Frank Dreke.
Wir sind mit der Bundeswehr in Gesprächen. Wir selbst als Umschlagsunternehmen können das sofort tun. Die Bundeswehr braucht allerdings etwas Vorbereitungszeit, so wie wir es sehen, in Bezug auf Flächen, die sie gerne zur Verfügung hätten, auf Pufferflächen und auch auf logistische Abläufe, die natürlich erstmal geplant werden müssen, weil man das in der Vergangenheit in der Form nicht gemacht hat. Also insofern, wir wären in der Lage, es sofort zu tun. Die Bundeswehr braucht noch etwas Zeit.
Nur ein Punkt ist bislang offen. Wer zahlt dafür, wenn zivile Anlagen erstmal hergerichtet werden müssen, um schweres Material vom Schiff an Land und umgekehrt zu bringen?
Ich glaube, man muss auch auf Bundeswehrseite erkennen, dass das, was dann Dienstleister machen, nicht umsonst ist. Also insofern muss dafür bezahlt werden. Die Gelder dafür müssen natürlich aus den bestehenden Töpfen kommen. Aber das ist an sich nicht unser Problem, sondern das ist das Problem des Bundesverteidigungsministeriums.
Ob es da, wie auch bei der Frage der geforderten Hafenfinanzierung durch den Bund, Schnelllösungen gibt, ist fraglich. Schließlich gibt es wegen des Aus der Ampelkoalition in Berlin aktuell keinen neuen Haushalt fürs kommende Jahr. Und bis nach der Wahl eine neue Bundesregierung steht, dürfte es auch noch dauern.
Dietrich Lehmann über die Jahrestagung des Zentralverbands Deutscher Seehafenbetriebe vergangene Woche hier bei uns in Hamburg. Sie ist Deutschlands berühmtestes Polizeirevier, eine echte Hamburgensie und Anfang Dezember, da feiert sie Geburtstag, die Davidwache auf St. Pauli. Bekannt geworden durch Film und Fernsehen ist sie bis heute eine der Sehenswürdigkeiten unserer Stadt und ein beliebtes Fotomotiv für Touristinnen und Touristen aus aller Welt. 110 Jahre wird die Davidwache, so wie wir sie heute kennen, am 10. Dezember alt und unsere Hafenkonzertreporterin Antonia Reif, die hat dort anlässlich des Jubiläums mal vorbeigeschaut.
Es hat Kultstatus. Das schmale Backsteingebäude am Spielbudenplatz Ecke Davidstraße. Die große Leuchtschrift der Polizeiwache auf St. Pauli ist aus Film und Fernsehen bekannt. Regisseur Jürgen Roland brachte die Davidwache in den 1960er Jahren auf die Kinoleinwand.
Hat es Ihnen doch schon gesagt, wenn ich nach Hause komme, bringt er mich um. Er hat es mir gesagt, bestimmt.
Ja, wir kommen sofort, mein Papa.
Tausendmal abgelichtet und denkmalgeschützt bleibt das 110 Jahre alte Gebäude unverkennbar. Am Wochenende drängen sich hier Menschenscharen. Hier kommen Gruppenführungen über den Kiez. Es ist ein Treffpunkt für Partygäste und beliebtes Fotomotiv für Touristen. In die Davidwache rein kommen meist nur diejenigen, die ein Problem haben. Die alte Holztür steht 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen. Und dann steht man im Flur von Hamburgs kleinster Polizeiwache.
Der Halt ja auch noch schön und das Tolle ist hier natürlich, dass man noch die alten Fliesen hat und den alten Handlauf und es eigentlich noch so ist im Eingangsbereich wie vor dann über 100 Jahren.
Sebastian Krause ist Leiter der Davidwache. Das Gebäude der Polizeistation wurde von Fritz Schumacher geplant und 1914 fertiggestellt. Die Geschichte der Davidwache beginnt aber bereits 1840, einen Steinwurf entfernt, an der Ecke Davidstraße Kastanienallee. Dort hatte die Polizei ein kleines Wachhäuschen.
Und dann wuchs natürlich auch das Vergnügungsviertel immer weiter an. Und es war halt immer mehr der Bedarf von mehr Polizei hier. Und dann hat man gesagt, okay, das muss wachsen.
Um die Jahrhundertwende wurde die Polizeipräsenz auf St. Pauli aufgestockt. Diensträume für die damals sogenannte Kriminal-, Sitten- und Ausländerpolizei wurden beschlossen und ein größeres Gebäude war nötig. Was damals als Vergrößerung galt, ist heute eine ungewöhnlich kleine Polizeiwache, erzählt Leiter Krause.
Man steht wirklich in der Mitte der Wache und man sieht die Außenwände. Also man kann fast anfassen, so schmal ist das Gebäude und ich glaube, man würde in dem heutigen Standard hier keine Polizeidienststelle mehr einbauen. Eigentlich müsste es ein Museum werden.
Das heutige Polizeikommissariat 15 ist schon immer unter dem Namen Davidwache bekannt.
Es hieß, glaube ich, auch schon immer Davidwache oder wurde zumindest von der Bevölkerung so benannt. Und als dann der Umzug war von der Kastanienallee Davidstraße hier an den Spielbudenplatz nach vorne an die Davidstraße, hat man, glaube ich, auch immer nur von der Davidwache gesprochen.
Seit 1970 heißt die Polizeistation auch ganz offiziell Davidwache und darf sich auch im Dienstsiegel so nennen. Alle anderen Polizeikommissariate sind ausschließlich nach Zahlen nummeriert. Aber hier auf St. Pauli und in der Davidwache ist eben manches anders. Auch für jene Personen, die hier mal länger oder über Nacht in Gewahrsam bleiben müssen.
Wir haben die Besonderheit hier in Hamburg, es gibt es an keiner anderen Dienststelle, dass unsere Zellen im Keller sind.
Weil das Gebäude so klein und schmal ist, bleibt für die 7 Zellen nur im Keller Platz. Die schweren Zellentüren sind denkmalgeschützt, genauso wie die kargen Liegen aus Holz. Aber die entsprechen heute eigentlich nicht mehr den Standards, sagt Sebastian Krause.
Wenn man hier sieht, haben wir mittlerweile 5 Lagen neues Holz aufgebracht. Und da muss man dann sagen, okay, irgendwann ist dann auch gut und da kommt jetzt vernünftiger so eine Gummierung drauf, die dann auch einmal einfach sauber zu machen ist.
Vor den belegten Zellen stehen die Schuhe derjenigen, die hier in Gewahrsam genommen wurden. Das sind Menschen aus der offenen Drogenszene, aus dem Rotlichtmilieu.
Aber auch viele andere, die hier einfach herkommen und ja, das Nachtleben genießen wollen, die bunten Lichter sehen wollen, dabei sein wollen. Und da gibt es halt immer, wenn 20.000 Menschen aufeinandertreffen, in unterschiedlichen Zuständen, auch Rauschzuständen, gibt es immer Probleme. Das ist so unser Hauptproblemklientel.
In den 80er Jahren herrschte auf dem Hamburger Kiez ein brutaler Kampf um Macht und Geld. Im Geschäft um Drogen und Prostitution mischten rivalisierende Banden wie die GmbH, die Nutella oder die Chicago-Bande mit.
Ich lasse mich doch nicht zusammenschlagen von der anderen zuhaut. Ich wehre mir natürlich. Genau wie jeder andere sich wehrt.
Das Rotlichtmilieu hat sich im Laufe der Jahrzehnte stark verändert. Prostitution auf der Straße ist heute legal und die offenen Revierkämpfe der Banden aus den 70er und 80er Jahren gibt es so nicht mehr.
Früher war, glaube ich, zeichnete sich vieles noch mehr auf der Straße auch ab. Also auch gerade vielleicht, wenn man um Bandenkriege spricht, was man so gehört hat. Und dann verschiedenste Rockergruppierungen, die sich ja auch auf den Straßen gezeigt haben. Also da spielten die Muskeln schon noch mehr eine Rolle als heutzutage. Ja.
Das Problemklientel der Davidwache von heute ist überwiegend das Feierpublikum am Wochenende. Dann kommen aus Hamburg und der ganzen Welt jede Woche rund 20.000 Menschen in das Vergnügungsviertel.
Antonia Reif war in Deutschlands berühmtester Polizeiwache zu Besuch. Und jetzt geht's mit ihr und einem Polizisten der Davidwache auf Streife. Wie ist der Alltag der Polizisten, die dort tagtäglich zwischen Rotlichtmilieu und Vergnügungsviertel ihren Dienst tun? Antonia Reif weiß mehr.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm, am Freitagnachmittag auf dem Kiez. Leichter Nieselregen, Klaus Pribusch macht seine Streife auf St. Pauli.
Wir sind ja das kleinste Revier in Hamburg und es ist fast egal, wo ich anfange, wo ich langfahre. Innerhalb relativ kurzer Zeit kommt man durch jede Straße irgendwie einmal. Ich habe so meine üblichen Orte, wo ich ab und zu mal langfahre, aber keine bestimmte Route.
Die klassische Streife macht er mit dem Auto, denn er weiß nie, welcher Einsatz als nächstes wartet, auch wenn vieles fußläufig ist.
Und manchmal ist es echt praktisch, wenn man eine Person in Gewahrsam nimmt oder aus irgendwelchen anderen Gründen einsperren muss, dass man die Person mit dem Auto transportiert. Alles so im Umkreis von 50 bis 100 Metern, ja, das können wir auch zu Fuß mal schnell machen. Und bei besonders renitenten Personen, die werden dann im schlimmsten Fall zur Wache getragen. Aber mit dem Auto ist das schon besser.
Über Funk kommt ein Einsatz.
Peter 16, bitte einmal den 2 raus. Peter 15, ein Auto bitte für einen Randalierer mit Sonderrechten.
Ein Mann soll auf der Straße randalieren und mit seinem Kopf gegen eine Hauswand schlagen. Klaus Pribusch ist schon auf dem Weg. Mit Martinshorn und hoher Geschwindigkeit durch den Feierabendverkehr. Das ist schon eine große Herausforderung. Und trotzdem nichts gegen die Nächte auf dem Kiez.
So in der Samstagnacht oder so um 2 sieht das schon anders aus. Wenn hier alles voll ist und du musst sowieso immer damit rechnen, dass irgendwas auf die Straße läuft und so. Und wir haben ja die besondere Sorgfaltspflicht dann auch noch, wenn wir die Sonderrechte in Anspruch nehmen. Aber in so einer Nacht, wenn hier alles voll ist am Straßenrand mit betrunkenen Menschen, das ist nochmal was anderes.
Am Tatort angekommen, stellt sich der Mann der Polizei und zeigt sich kooperativ. Pribusch und seine Kollegen durchsuchen ihn nach Waffen und versuchen, die Situation aufzuklären.
Was war los? Und du hast auch eine blutige Nase. Das heißt, irgendwas war ja vorher.
Ein typischer Fall für den Kiez auf St. Pauli, erzählt Klaus Pribusch später.
Was da jetzt der Hintergrund war, kriegen wir jetzt nicht raus. Es ist auf jeden Fall nichts kaputt gegangen. Es hat keiner irgendwelche Strafanträge gestellt. Von daher durfte die Person jetzt erstmal weiterziehen. Und wir hoffen mal, dass er da heute keinen Ärger mehr macht. Und ich vermute mal, dass da irgendwie irgendwelche Betäubungsmittel eine Rolle spielen.
Geduldig und kommunikativ sein, das ist wichtig bei Polizeieinsätzen auf St. Pauli, sagt er.
Und ansonsten ist jeder ganz gut beraten, wenn er eigentlich ein ganz gutes, dickes Fell hat und sich nicht ganz so schnell provozieren lässt und auch im Umgang mit betrunkenen Menschen einigermaßen die Ruhe behält. Geduld ist immer so ein Stichwort. Das passt ganz gut.
Im Viertel im Kontakt bleiben, aktiv netzwerken mit Anwohnenden, Bar- und Clubbetreibern. Das ist hier essentiell in der Polizeiarbeit rund um die Reeperbahn.
Das ist alles ein bisschen engere Abhängigkeit voneinander, hier als an anderen Revieren. Es ist erstmal A, wahnsinnig klein und B, ist es wahnsinnig geballt alles aufeinander. Und das, was große Reviere, Polizeireviere haben, wenn die auch von mir aus 100 Lokalitäten haben, die liegen aber weit weg voneinander. Und hier ist es einfach sehr geballt und deswegen kommt hier alles so dicht zusammen. Und deswegen ist diese Vernetzung auch für uns sehr, sehr wichtig.
Die Hauptdelikte im Revier der Davidwache sind Prostitutionsbetrug, wenn die Freier um ihr Geld gebracht werden. Genauso wie
alles im Bereich der Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte und alles im Bereich Betäubungsmittelkriminalität.
Das kleinste Revier Hamburgs erstreckt sich rund um die Davidwache auf nur knapp einem Quadratkilometer. In das mit 14.000 Einwohnern überschaubare Revier mischen sich jedes Wochenende zehntausende Besucherinnen und Besucher. Ab 18, 19 Uhr wird es dann immer voller. Die meisten Polizeieinsätze sind rund um die Davidwache dann zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens, erzählt Klaus Priebusch.
Ansonsten, wir nehmen alles, was kommt, so wie jeden Tag.
Immer im Einsatz. Die Polizisten der Davidwache auf St. Pauli. Am 10. Dezember wird sie 110 Jahre alt. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz besonderer Dank an alle Beamtinnen und Beamten, die dort tagtäglich im Einsatz sind und ihren Dienst tun. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier und es ist leider Fakt. Der Meeresspiegel, der steigt. Schuld ist der Klimawandel und damit einher geht auch ein großes Risiko für unsere Nordseeküste und das Wattenmeer. Vor allem bei Sturmfluten und höheren Wasserständen wird es gefährlich. Was also könnte dabei helfen, die Gefahren zu minimieren? Ich kann es Ihnen sagen, vielleicht ein Tier. Und zwar ausgerechnet eine fremde, eingeschleppte Art von Tier. Die pazifische Auster. Wichtige Dienste könnte sie vielleicht beim Küstenschutz in der Zukunft leisten, denn Forscherinnen und Forscher haben untersucht, wie Austernriffe als natürliche Wellenbrecher dienen könnten. Jutta Pschikoda weiß mehr.
Die pazifische Auster wächst rasch und sie bildet dabei Riffe aus. Das kann man überall an der Küste bei Ebbe beobachten, wenn die scharfkantigen Schalen wie kleine Gebirge aus dem Wattboden ragen. Die ersten Larven dieser eingewanderten Art stammten noch aus Aquakulturen in den Niederlanden und auf Sylt. Doch seit Mitte des letzten Jahrhunderts vermehrt sich die pazifische Auster nun in riesigen Mengen und breitet sich auch im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer immer weiter aus. Viele sehen darin eine Plage, doch diese fremde Art könnte in Zukunft echte Vorteile haben, sagt der Wissenschaftler Kai Pfennings vom Senckenberg-Institut am Meer in Wilhelmshaven. Er war an einer Studie dazu beteiligt.
Also was wir untersucht haben, ist das vertikale Wachstum von zwei Austernriffen hier im niedersächsischen Wattenmeer. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass die Wachstumsraten der Riffe im Mittel bei bis zu 2 Zentimetern liegen. Und diese 2 Zentimeter pro Jahr sind über dem prognostizierten Meeresspiegelanstieg bis zum Jahr 2100. Und die Austernriffe sind sehr wahrscheinlich in der Lage, diesen Meeresspiegelanstieg mitzuwachsen und sich daran anzupassen.
Das Wachstum hängt dabei stark von den Witterungsbedingungen und der Anzahl der Austern ab. Die Schalentiere wachsen dabei stetig in die Höhe, halten sich aneinander fest und bauen dabei ein immer festeres Fundament auf, erklärt der junge Wissenschaftler.
Neue Generationen von Austern wachsen am liebsten auf älteren und demnach zementieren die immer mit ihrer linken Schalenklappe an vorherige Generationen fest und bilden dadurch ein rigides und starres dreidimensionales Gebilde. Und deswegen spricht man auch von Austernriffen.
Dieses Riff hat scharfe Kanten und Spalten. Das wirkt im Untergrund auf das Wasser wie ein Wellenbrecher. Dadurch könnten Austernriffe in Zukunft eine wichtige Rolle beim Küstenschutz spielen.
Wie genau das funktioniert, wird untersucht, zum Beispiel in Wellen- und Strömungskanälen bei unseren Kollegen in Braunschweig und Hannover. Aber man weiß, dass diese raue Oberfläche des Austernriffs durch diese vertikal stehenden einzelnen Austern großen Beitrag dazu hat, dass Strömungsenergie gemindert wird.
Genau diese Eigenschaften wären wichtig für den Küstenschutz, und zwar immer dort, wo der Nordsee bei Sturmflut die Energie genommen werden muss, also im Watt vor den Deichen und dem Deichvorland, damit die Wellen keinen Schaden anrichten, sagt Kai Pfennings.
Im Vorlauf dieser Salzwiesen könnte man zum Beispiel auch Austernriffe nutzen, um Strömungen weiter abzumindern und Wellenenergie zu mindern.
Wo keine Riffe sind, müsste man sie künstlich anlegen. Die pazifische Auster braucht für den Anfang allerdings festen Grund, um darauf festzuwachsen. Deshalb setzt sie sich im Watt zum Beispiel gerne auf bereits vorhandene Miesmuschelbänke. Etwas Ähnliches müsste man ihr auch vor den Deichen anbieten, so Pfennings, aber das sei noch nicht erforscht.
Inwieweit das Ganze konkret in der Nordsee und im Wattenmeer umsetzbar ist, das bleibt noch offen. Und da sind wir, glaube ich, gerade erst am Anfang einer spannenden Geschichte zu den Austernriffen in der Nordsee.
In den USA werde bereits Küstenschutz mit Austernriffen betrieben. An der Ostküste gäbe es verschiedene Projekte dazu.
Dort werden zum einen aus Restaurants Austernschalen gesammelt und vor die Küste gebracht, wo sich dann wiederum Austernlarven ansiedeln können.
Und vielleicht könnten Austernriffe auch hier im niedersächsischen Wattenmeer in naher Zukunft einmal wichtig werden, wenn dadurch Sturmfluten, die auf die Küste zurollen, gebremst werden.
Jutta Pschigoda über die Möglichkeit, Austernriffe als Küstenschutz zu nutzen. Rund 10 Jahre lang haben die Vereinsmitglieder vom Museumshafen in Övelgönne von einem neuen Besucher- und Informationszentrum geträumt. Und jetzt ist es endlich eröffnet worden. Am vergangenen Freitag 10.30 Uhr gingen die Feierlichkeiten los und Carsten Sekund, der war für uns vor Ort.
Auf diesen Tag haben die Mitglieder des Vereins Museumshafen Övelgönne lange gewartet. Mit Shanty-Musik und Schiffstyphonen wurde gefeiert. Einige hatten Tränen in den Augen. Andere, wie Björn Nikolaisen, der Geschäftsführer, wirkten einfach nur erleichtert.
Es ist ein unglaublich schöner Tag für Museumshafen, dass wir das alle zusammen geschafft haben. Wir freuen uns und es ist ein Jubeltag.
12 Jahre lang wurde gefeilscht, gerechnet und nach Geldern gesucht, erinnert sich Vereinsmitglied Heino Schlichting.
Ja, gekostet hat das knapp 2 Millionen Euro und bezahlt hat das, ist es zum Teil vom Bund, zum Teil vom Land Hamburg und ein Anteil auch aus Eigenmitteln.
Aber nun ist es da, das Besucherzentrum, und muss noch mit Leben gefüllt werden.
Wir wollen hier also eine Art Ausstellung machen für Menschen, die sich informieren wollen über die Schiffe. Wir wollen denen innen zeigen, wie früher die Zeiten waren, wofür die Schiffe überhaupt da gewesen sind. Und dann kann man praktisch rausgucken und kann dann sich die Schiffe von oben dann eben halt angucken und kann dann sehen, was man gelesen hat, kann man sich dann praktisch dann ansehen.
Das Besucherzentrum ist konzipiert als schwimmende Attraktion, so Architekt Volkwin Mark.
Das ist ein alter Schwimmponton von 30 Meter Länge, so ein Standardponton. Den hat der Verein selbst wieder hergerichtet. Da drauf steht jetzt, das nennt man hier in Hamburg einen Lieger, weil er liegt. Natürlich holzverkleidet, grün, wie häufig diese Lieger gestrichen wurden. Eine ganz einfache Hütte, wenn man will. Aber alle Lieger haben ja eher barackenartige Aufbauten. Das gehört zu Ulm Hafen. Und oben hat man 2 Balkone nach Osten und Westen, so wie die Elbe verläuft, mit weitem Blick.
Spektakulär war schon die Anfahrt über die Elbe, erinnert sich Vereinsmitglied Detlef Staats.
Ja, wir sind aus dem Kölbrand gekommen mit dem Schleppverband und sind wir von sehr vielen Mitgliedern des Museumshafen empfangen worden. Und das war natürlich ein wunderschöner Moment, wenn dieses Haus nach Hause kommt, da wo es hinfür gebaut ist. Und alle waren sehr ergriffen. Das war viel schöner als heute, weil das Wetter so toll war.
Im September war es halt noch ein bisschen wärmer. Andererseits hat das neue Besucherzentrum auch praktische Vorteile, meinen Ursel vom befreundeten Hafenmuseum und Vereinsmitglied Almut Bär.
Das ist toll. Warum? Weil da viel Platz ist und weil man da gemütlich sitzen kann und weil da ein Klo bei ist.
Es ist ein großes Geschenk an die Stadt, dass wir hier, wir sind jetzt mitten im Winterwetter, einen Ort haben, wo man sich mal kurz aufwärmen kann und gegenüber vom Burchardkai, da wo der moderne Hafen ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aus der Vergangenheit zu lernen, für die Zukunft zu schauen, wohin geht die Reise, und macht einfach Spaß, hier zu sein.
In der Nachbarschaft hoffen vor allem auch Gastronomen wie Hanna oder Andreas, dass das neue Besucherzentrum viele Besucher anlocken wird.
Wir finden, das ist total schön geworden. Da haben ja viele ehrenamtliche Leute lange, lange dran gearbeitet.
Ja, ich bin stolz, dass es da ist, und es sieht so aus, als wenn es schon immer da gewesen wäre, und das ist toll.
Das neue Besucherzentrum vom Museumshafen Övel-Gönne. Wenn Sie mal dort sind, dann schauen Sie doch mal vorbei. Polen, das ist nicht nur unser größter Nachbar im Osten, sondern auch die Volkswirtschaft in der EU, die mit die stärksten Wachstumsraten aufweist. Einer der Gründe dafür, die Ostseehäfen in Polen werden massiv ausgebaut. Und dieser Ausbau der Ostseehäfen, der spielt da auch eine große Rolle beim Besuch von Hamburgs Wirtschafts- und Hafensenatorin Melanie Leonard vor kurzem in Polen. Dietrich Lehmann hat sie begleitet.
Links der helle Ostseestrand, der bis zum Horizont zu reichen scheint. Rechts gerade frisch aufgeschüttete Wellenabweiser und dahinter neu gewonnenes Land für den Hafenumschlag. Im Hafen von Danzig ist der Ausbau gerade in vollem Gange. Eine Fläche so groß wie 40 Fußballfelder wird gerade hergerichtet, damit dort künftig 400 Meter Frachter festmachen können. Bis vor einigen Jahren war St. Petersburg noch der größte Ostseehafen. Inzwischen hat Danzig diesen Rang erobert. Das Wachstum hat mehrere Gründe, sagt Lars Gutheil von der deutsch-polnischen Außenhandelskammer.
Auf der einen Seite wächst die polnische Wirtschaft nach wie vor sehr dynamisch, um 3% in diesem Jahr. Auch im nächsten Jahr haben wir eine Prognose, dass das Wachstum sich fortsetzen wird. Das heißt, der Bedarf an Umschlag steigt auch. Und Polen orientiert sich immer mehr auf internationale Märkte. Natürlich ist der Fokus Polens vor allem auf Europa gerichtet, aber wir sehen auch, dass polnische Produkte inzwischen weltweit gehandelt werden. Und dann braucht man natürlich gute Umschlagplätze.
Außerdem verschieben sich Energieimporte, was ebenfalls Auswirkungen auf die Häfen hat.
Das heißt, was früher vielleicht aus dem Osten über Pipelines oder über die Schiene kam, das kommt heute dann auch über Häfen von Übersee. Und insofern ist es ganz natürlich, dass Polen auch in den Ausbau seiner Hafeninfrastruktur investieren möchte.
Das gilt nicht nur für den Hafen von Danzig, sondern auch für die anderen Häfen, wie etwa Gdynia. Dabei setzt Polen auch viele 100 Millionen Euro der EU ein, um seine Infrastruktur auszubauen. Jeder dritte Euro, den die öffentliche Hand ausgibt, heißt es, stamme aus Brüssel. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard zeigt sich beeindruckt von den Ausbauplänen und von den Wachstumsraten der polnischen Häfen.
Na, für Hamburg ist erstmal wichtig, dass wir an unseren Plänen, den Hamburger Hafen zu modernisieren und effizienter zu machen, festhalten müssen. Danzig will ja enorm investieren in ganz neue Terminals, aber auch in die Modernisierung bestehender Terminals. Wenn man eine Rolle weiter spielen möchte als führender deutscher und auch führender europäischer Hafen, dann darf man nicht nachlassen, immer dran zu arbeiten, besser zu werden.
Hamburg und die polnischen Häfen. Ist das Konkurrenz oder Zusammenarbeit? Oder geht beides vielleicht doch zusammen? Jens Meyer, Chef der Hamburger Hafenverwaltung HPA, setzt auf Kooperationen.
Gerade auch bei Nachhaltigkeitsthemen ist es wichtig, dass man voneinander lernt, dass man Dinge adaptiert, dass nicht jeder die Dinge neu erfinden muss.
Schon jetzt gibt es einen engen Austausch, so Meyer.
Kollegen haben sich im Hamburger Hafen im Rahmen von Exkursionen schon die Landstromanlagen einmal angeschaut. Waren ganz begeistert von unseren Kabelmanagementsystemen. Das werden die hier sicherlich so ähnlich adaptieren. Aber der wesentliche Punkt ist, wenn man Schiffe zertifiziert, dass sie landstromfähig sind und die Anlagen funktionieren, und das wird von einer Klassifizierungsgesellschaft bestätigt, dann sollte es möglich sein, wenn man ähnliche Anlagen baut, dass man es einmal in Hamburg macht, dann funktioniert es in Danzig. Oder wenn man es hier in Danzig macht, dann funktioniert es auch in Hamburg. Das muss unser Ziel sein.
Auf politischer Ebene liefen die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland in den vergangenen Jahren eher schleppend. Unter der nationalkonservativen PiS-Regierung gab es kaum einen politischen Austausch zwischen Warschau und Berlin. Das hat sich im zurückliegenden Jahr geändert, seitdem die sogenannte Bürgerkoalition von Ministerpräsident Donald Tusk die Regierung übernommen hat. Tusk will sein Land wieder mehr an die EU heranführen. In Warschau wird Hamburgs Wirtschaftssenatorin Leonard vom stellvertretenden Wirtschaftsminister Michael Jarosch empfangen. Wir nehmen uns als Partner gegenseitig ernst, sagt er. Wir arbeiten ja schon viel zusammen. Und da geht es nicht nur um die nationalen Ebenen. Es geht auch darum, wie man kooperiert mit den einzelnen Bundesländern. Mit Hamburg haben wir ja schon ein großes Handelsvolumen im Milliardenbereich. Und das wollen wir natürlich weiterentwickeln. Und wir reden auch über die Zusammenarbeit unserer beiden Länder. Leonard ist zufällig an dem Tag in Warschau, als in den USA Donald Trump die Mehrheit der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl bekommt. Ein Ereignis, das auch in Polen kaum jemanden kalt lässt. Es gibt kein stärkeres Bündnis als das zwischen den USA und Polen, sagt Michael Jarosch, der stellvertretende Wirtschaftsminister. Die Europäische Union wird weiterhin zusammenarbeiten mit den USA in wirtschaftlichen Fragen, aber auch in Sicherheitsfragen. Und Sicherheitsfragen haben in Polen einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Das Land grenzt an Russland, Weißrussland und an die Ukraine. Nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Warschau damit begonnen, seinen Verteidigungshaushalt noch weiter aufzustocken, hat zum Beispiel allein 1000 Kampfpanzer in Südkorea eingekauft. Lars Gutheil von der Deutsch-Polnischen Handelskammer.
Wir sehen, dass Polen sehr stark auf den Ausbau seines Militärs setzt. Stärker als Deutschland, konsequenter als Deutschland auch, denke ich. Denn hier werden ja auch hohe Schulden in Kauf genommen in den Haushalten für dieses und auch fürs nächste Jahr und auch in künftigen Jahren, um eben entsprechende Investitionen jetzt rasch tätigen zu können. Und die Pläne sind durchaus ambitioniert. Polen möchte im Militärbereich für die Zukunft definitiv ein europäischer Player sein.
Dabei werden beim Hafenausbau in Polen auch immer gleich militärische Fragen mitbedacht. Gdynia ist in Polen der wichtigste Hafen, wenn es darum geht, NATO-Truppen zu verlegen, vor allem für die USA. Wirtschaftssenatorin Leonard betont allerdings auch die Möglichkeiten, in Handelsfragen enger zusammenzuarbeiten.
Also tatsächlich ist es wichtig, dass man mehrere gute Beziehungen auf Augenhöhe pflegt mit seinen Nachbarn. Davon ist Polen ein wichtiger, nicht der einzige, aber ein sehr wichtiger, wo es durchaus Potenzial gibt, noch die Beziehung zu vertiefen.
Leonards Besuch mit mehr als 30 Wirtschaftsvertretern war übrigens der erste Besuch einer Hamburger Regierungsdelegation in Polen seit fast 30 Jahren.
Der Besuch von Hafensenatorin Melanie Leonard in Polen. Dietrich Lehmann berichtete. Die Vendée Globe. Sie ist die härteste Segelregatta der Welt. Einmal um den Globus und das ganz allein. Am vorletzten Sonntag ist die Vendée Globe gestartet und mit dabei ist auch bereits zum zweiten Mal der Hamburger Segelprofi Boris Herrmann. Mit seiner Rennjacht Malizia Sea Explorer gehört er mit zu den Favoriten der Regatta. Und auch wenn es anfangs nicht ganz so gut für ihn losging, entmutigen lässt er sich nicht. Das sagte er bei einer Internet-Live-Schalte von Bord am vergangenen Dienstag. Da war er auf hoher See in Höhe der Kapverden unterwegs. Die Qualität nicht so berauschend, aber immerhin, die moderne Technik macht's möglich.
Es gibt einfach nur einen Weg, es geht nur nach vorne. Aufgeben ist keine Option. Was es viel eher für mich als Herausforderung gab, gibt jeden Tag, ist das Mindset, eben nicht sich runterziehen zu lassen, sondern hoffnungsvoll und positiv in den Tag zu schauen.
Und es scheint zu wirken, denn inzwischen ist Boris Herrmann schon erheblich weiter vorne als noch am vergangenen Dienstag. Und wenn Sie immer up-to-date sein wollen, was Boris Herrmanns Teilnahme an der Vendée Globe betrifft, dann schauen Sie doch auch mal bei uns im Internet vorbei. Einen Newsblog haben die Kolleginnen und Kollegen vom Sport dort für Sie eingerichtet, mit allen Informationen rund ums Rennen und auch einer Live-Karte, wo sich Boris Herrmann mit seiner Rennjacht gerade befindet. Mehr dazu unter ndr.de/sport. Und jetzt, da habe ich noch was ganz Besonderes für alle Fans von Boris Herrmann, denn es gibt jetzt auch eine ganz tolle ARD-Doku über ihn. Boris Herrmann Segeln am Limit heißt sie und ich kann Ihnen sagen, das ist ein sportlich ausgesprochen spannendes und auch ein wirklich sehr persönliches Porträt von Boris Herrmann geworden. Tom Gerntke macht Ihnen da jetzt mal ein bisschen Lust drauf.
Und ich sitze draußen auf See, der einzige Mensch auf Erden. Das bedeutet vor allem, sich selbst zu managen, 80 Tage lang um die Welt, nonstop.
Berauschend, beeindruckend, bewegend. Das Leben, die Leistung von Boris Herrmann. Ein Film, der unter die Haut geht. Zwischen Frust und Freude, zwischen trügerischer Ruhe und krachender Welle stellt sich Herrmann immer und immer wieder eine Frage.
Schaffe ich das eigentlich? Will ich das eigentlich wirklich? Es ist einfach unmenschlich.
Kälte, Schlafmangel, Einsamkeit, alles Faktoren, die zu der sportlichen Höchstleistung noch hinzukommen. Herrmann, Heimathafen Hamburg, ist Familienvater, hat eine 4-jährige Tochter. Seine Frau Birte muss von Land aus mit ansehen, wie ihr Mann ganz alleine, nonstop, den Globus umrundet. Mitzittern, ohne auch nur den geringsten Einfluss zu haben.
Dass man jede Entscheidung alleine treffen muss, keine Hilfe annehmen darf, das kann auch ein Telefongespräch nicht auffangen. Dieser Schmerz der Einsamkeit, den kann gar nicht stillen.
Die Lust auf Segeln gestillt hat Boris Herrmann schon ganz früh. Bereits als Säugling nehmen ihn seine Eltern mit aufs Wasser. Die Ehe geht auseinander. Boris wächst bei seinem Vater auf. Gemeinsame Segeltouren sind damals fester Bestandteil der Vater-Sohn-Beziehung. Zum ersten Mal sprechen auch die Eltern über Boris' Kindheit.
Er hatte schon als Säugling dieses Bootsgefühl entwickeln können. Er hat das mit der Muttermilch eingetrichtert gekriegt.
Ich komme aus einer Familie kleiner Lehrer. Wir kleinen Herrmänner, wir haben immer nur gerade so das Notwendige besessen. Und jetzt hier plötzlich ein Junge, der alle Grenzen sprengt und international bekannt ist. Das sind für mich alles so Sachen, die kann ich kaum noch nachvollziehen.
Ein Hype, der sich auch beim Start der diesjährigen Vendée Globe zeigt. 350.000 Segelfans jubeln Hermann und den anderen Rennjachten von Land aus zu. Der vorläufige Höhepunkt einer langen Reise, die in der Dokumentation eindrücklich nachgezeichnet wird. Rückschläge, Schäden am Boot, kühne Neukonstruktion, Zweifel und Hoffnung – Zutaten für den perfekten Thriller.
Man möchte mal einfach Ruhe, aber es gibt keine Ruhe, weil das Boot weiter heizt. Es ist aus meiner Sicht eins der großen letzten Abenteuer, die es überhaupt gibt.
Und die ganze Doku, Boris Herrmann, Segeln am Limit, die können Sie sich jetzt in der ARD-Mediathek anschauen. Dazu der Live-Blog auf ndr.de/sport. Dann sind Sie rundum informiert über alle Hintergründe und Ereignisse zur aktuellen Vendée Globe. Was haben meine Eltern oder meine Großeltern eigentlich in ihrer Kindheit erlebt? Wie und wo sind sie aufgewachsen? Was hat sie geprägt? Das wissen viele von uns wohl nur in Ansätzen. Gerade bei der Kriegsgeneration ist das ja oft schwierig, Details zu erfahren. Ähnlich ging es Bente Faust. Er ist Musiker und Produzent hier bei uns in Hamburg und hat viele Sommer seiner Kindheit und Jugend bei seiner Oma auf Föhr verbracht. Dass diese Oma mal in den USA gelebt hatte, das wusste er vor allem deshalb, weil sie Spaghetti immer ganz breit und irgendwie amerikanisch ausgesprochen hat. Irgendwann, da kam aber der Punkt, da wollte er mehr wissen über die Geschichte seiner Großmutter. Und was er herausgefunden hat, das kann man sich ab sofort anhören im Podcast Föhr nach New York, einer Auswanderergeschichte. Lina Marcin stellt Ihnen den Podcast und seine Macher mal vor.
In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, wie sie damals ausgewandert sind, von Föhr nach New York und später dann, als sie selbst eine Familie gegründet hatten, wieder zurück nach Föhr gekommen sind.
Bente Faust hat eine Geschichte gefunden. Eine Geschichte, die im Jahr 1927 beginnt. Damals betritt Inge Ketelsen zum ersten Mal den Boden von New York City. Sie ist 5 Jahre alt, gerade mit ihrer Mutter und den kleinen Schwestern in den USA angekommen. Und sie wird hier, mitten in Harlem, ihre Kindheit verbringen. Von der kleinen Insel Föhr in die größte Stadt der Welt.
Wir sind da angekommen und gleich kamen 3 kleine Mädchen runter und wollten mit mir spielen. Die standen vor mir und die haben dieses Bubblegum gehabt und immer rausgezogen und dann so große Blasen geblasen und ich war fasziniert davon.
Inge ist die Oma von Bente Faust. Sie heiratet später Hermann Rickmers. Er kommt auch von Föhr, wandert aber unabhängig von ihr aus. Eigentlich kaum zu glauben, dass sie einmal in der Weltstadt New York zueinander finden werden. Aber die Nordfriesen in den USA sind bestens vernetzt. Das wiederum fasziniert auch Bente, der bei einer Familienfeier von der Geschichte hört. Er will mehr wissen und nutzt seine Chance. Er interviewt Oma Inge mehrfach und zeichnet die Gespräche auf. Ein Sprachenmix aus Friesisch, Englisch und Deutsch.
Wir haben es befreit in Forest Hills. Und wir haben ja eigentlich so einen Freund gehabt, die hat nur Haar. Nimm mein erstes Heft hier, das schöne Bild von mir und meinem Mann, als wir geheiratet haben.
Das ist dann erstmal sozusagen bei mir im Archiv gelandet. Ich wusste gar nicht, was ich damit machen wollte, aber ich wusste, ich will einmal meine Oma hören, wie sie diese Geschichte erzählt. Und jetzt kam irgendwie die Gelegenheit, dass wir gesagt haben, ey, jetzt könnte man diese Schatzkiste, wenn du so willst, mal auspacken und gucken, was da drin ist.
Wir, das ist neben Musiker Bente auch Journalist Daniel Hautmann. Er war direkt begeistert von dem Schatz, der da im Archiv schlummert.
Die gesamte Zeit, 20er, 30er Jahre, so eine spannende Zeit, wo einfach so viel passiert und die Großeltern sind halt mittendrin. Ne? Börsencrash, Jazz, die Musik, die Welt verändert sich wieder ein bisschen, dann kommt der ganze Nazi-Kram obendrauf.
Während Inge in New York nach dem Börsencrash die Schlangen vor den Suppenküchen sieht, wächst Hermann auf Föhr auf. Erst unbeschwert, er spielt mit Murmeln, streift mit seinen Freunden über die Felder. Später wird Nordfriesland dann eine Hochburg der Nationalsozialisten.
Zeitgeschichte wird dann plötzlich interessant, wenn du so einen persönlichen Bezug bekommst. Ne? Also jetzt Börsencrash zum Beispiel, das hat man ja vielleicht auch in der Schule in meinem Geschichtsunterricht gelernt. Da dachte so, wow, okay, was geht mich das an? Aber wenn du dann erfährst oder meine Oma erzählt, wie sie
nach dem Börsencrash rumgehen musste als 16-Jährige und die Schulden von ihrem Vater eintreiben musste in New York, bekommt das plötzlich eine ganz andere Tiefe.
Die Interviews mit Oma Inge waren die Grundlage. Dazu kamen hunderte Briefe, Fotoalben, Gespräche mit Historikern. Eine wortwörtliche Spurensuche auf Föhr und in New York.
Wir stehen hier jetzt am Frederick Douglass Boulevard in Harlem, New York City. So, jetzt bin ich hier nochmal in Oldsum vor dem Haus der Ketelsens.
Das Bild wurde so auch dann immer schärfer. Ah, was haben die gemacht zu der Zeit? Wie war ihre politische Einstellung? Was waren deren Sorgen? Was waren irgendwie das, was toll war?
In all den Dokumenten ist auch ein Brief von Opa Hermann aufgetaucht, in dem er über seine Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs schreibt. Als Deutscher in der mittlerweile verfeindeten USA.
Als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, musste ich weinen. Weil ich zum ersten Mal kapiert habe, was Opa Hermann da eigentlich durchgemacht hatte. Er hat nie darüber gesprochen, soweit ich weiß, mit niemandem. Und dann hatte ich plötzlich die Antworten auf alle meine Fragen.
Letztlich muss Opa Hermann sogar an die Front, für die Amerikaner. Und Inge bleibt erst einmal allein in New York zurück. Wie die beiden diese Zeit erleben, wie es danach für sie weitergeht, das erzählen Bente Faust und Daniel Hautmann in 6 Folgen des Storytelling-Podcasts. Die Musik dafür und das Sounddesign haben sie ebenfalls komponiert und aufgenommen. Und den kompletten Podcast wird es auch auf Fähring, dem Föhrer Friesisch, geben, Inges Muttersprache.
Lina Martin über den Podcast Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Das Ganze ist eine Koproduktion vom NDR und der Fähring Stiftung in Kooperation mit Honig und Gold. Alle 6 Folgen davon gibt es ab sofort in der ARD Audiothek zu hören und das, wie gehört, in 2 Versionen. Eine auf Hochdeutsch und eine auf Friesisch. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die gelegentlich oder auch regelmäßig die Elbfähre zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder benutzen, dann wissen Sie, da wird es oft richtig voll. Klar, denn die Linie 62, die ist auch bei vielen Touristinnen und Touristen beliebt. Zum einen ist das natürlich schön, dass die Linie so gut benutzt wird. Vor allem für Pendlerinnen und Pendler wird es aber hin und wieder auch ganz schön nervig. Einfach ärgerlich, wenn man nach der Arbeit nach Hause will und dann nicht mehr mitkommt, weil es zu voll ist. Nun hat die HADAG, die die Hafenfähren betreibt, reagiert. Seit dem letzten Fahrplanwechsel gibt es eine neue zusätzliche Linie, eine Direktfähre von den Landungsbrücken nach Finkenwerder. Die hatten sich Nutzerinnen und Nutzer schon lange gewünscht, aber wie sind denn nun die Erfahrungen damit? Petra Volkwarzen ist mitgefahren und hat sich unter den Fahrgästen umgehört.
Ein dunkler und nasskalter Herbstnachmittag an den Landungsbrücken. Wer hier jetzt auf die Fähre nach Finkenwerder wartet, möchte vor allem eins, möglichst schnell nach Hause. Die neue Direktfähre, die ohne Zwischenstopps über die Elbe fährt, wäre da doch genau das Richtige.
Theoretisch schon, aber die fährt nur alle 80 Minuten. Ich habe sie leider noch nie nutzen können. Aber grundsätzlich finde ich das gut.
Sabine aus Finkenwerder kommt gerade von der Arbeit, weil es bis zur nächsten Abfahrt der neuen Fährlinie 66 noch eine halbe Stunde hin ist, nimmt sie wie gewohnt die bekannte Linie 62. Auch andere Fahrgäste, die gleich mit ihr an Bord gehen, haben die neue Direktfähre bisher noch nicht genutzt.
An sich finde ich es toll, aber ich habe drüber gelesen, aber ich habe sie noch nicht gesehen.
Davon wusste ich bis jetzt noch nichts.
Linie 66, die soll ganz neu eingeführt werden oder ist schon eingeführt?
Die kenne ich gar nicht, die sagt mir nichts. Ich kenne nur die Linie 62, die benutze ich ja schon jahrelang. Gegen eine schnellere Verbindung hätte ich nichts dagegen.
Die neue Linie 66. Noch, so scheint es, ist sie eher was für Insider. Hinweisschilder auf die neue Linie oder einen Fahrplan sucht man an den Landungsbrücken bisher vergeblich. Aber
wenn man die HVV-App aufruft und es passt gerade rein, wird einem die 66 als Verbindung angezeigt.
Eva Kowalski-Stasia wohnt in Finkenwerder und hat lange in der Hafencity gearbeitet. Jetzt ist sie nicht mehr berufstätig, nutzt die Fähre aber immer noch häufig.
Also das ist hier an Brücke 1 und das ist die Linie 66, die ohne Halt durchfährt nach Finkenwerder. Ich bin aktiv im Forum Fähre Finkenwerder. Wir haben ganz lange uns dafür eingesetzt, dass es diese Fähre gibt. Sind sehr froh, dass sie jetzt da ist.
Sie nimmt die Expressfähre um 16.50 Uhr. Was den Fahrplan der neuen Linie angeht, hätten Sie und die anderen sich noch mehr erhofft.
Na, dass sie morgens fährt und dass sie dann nachmittags fährt. Jetzt fährt sie nachmittags und abends. Das ist auch schön, aber die Berufstätigen haben natürlich mehr davon, wenn sie morgens auch schnell zur Arbeit kommen oder schnell zu Airbus kommen können.
Für Matthias aus Neuenfelde, der gerade von der Arbeit nach Hause fährt, ist die neue Linie ein Gewinn.
Das finde ich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Benutze heute zum zweiten Mal und direkt ohne Anhalten ist genau ein bisschen leerer als die andere. Bin ich zufrieden mit.
Zügig geht es über die Elbe rüber zur anderen Seite. Als Eva Kowalski-Stasia in Finkenwerder von Bord geht, ein Blick auf die Uhr.
Also wir haben jetzt 21 Minuten gebraucht. Die App sagt 25 Minuten. Die App sagt für die 62 28 Minuten. Das schafft sie nie. Also unter 30 Minuten bin ich noch nie gefahren. Im Sommer kann es auch durchaus mal 38 Minuten dauern. Also es ist zeitmäßig ein absoluter Gewinn für Pendlerinnen und Pendler.
Mit ihrem 80-Minuten-Takt fährt die Expressfähre nach Finkenwerder noch eher selten. Ab März aber soll die neue Linie 66 häufiger fahren.
Wenn sie hinterher alle 40 Minuten fährt, dann ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass man sie gerade antrifft, doch größer.
Ob die neue Fährlinie wirklich dafür sorgt, dass auch dann, wenn viele Touristen mitfahren, Pendler besser mitkommen als bisher, Susanne ist noch skeptisch.
Das wird auch genauso eine Touristenfähre, wo jeder Tourist sich darauf setzen wird, weil er unbedingt den Hafen anschauen will, nur jetzt eben ohne Zwischenstopps.
Auch Miles, der Student ist und die Fähre nutzt, um von Finkenwerder in die Innenstadt zu kommen, hat noch kein abschließendes Urteil.
Also an sich natürlich gut, dass man halt mehr Angebot hat. Das muss man natürlich sehen. Im Sommer sind ja zum Beispiel auch viele Fähren mal ausgefallen, wenn jetzt eine neue Linie dazu kommt, ob dann das zu bewältigen ist. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt.
Eva Kowalski-Stasia vom Forum Fähre findet, die neue Expresslinie ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein Beweis dafür, dass es sich lohnt, sich für Veränderungen einzusetzen. Ein paar weitere Verbesserungsvorschläge aber gibt es auf alle Fälle noch. Abfahrtszeiten für Pendlerinnen und Pendler auch am Morgen und
generell, das gilt sowohl für die 62 wie auch für die 66, sind wir ein bisschen befremdet darüber, dass die neuen Fähren nicht auf diesen Hauptlinien eingesetzt werden. Die neuen Fähren, die deutlich barriereärmer sind. Leute mit Rollstuhl, mit Rollator, mit Kinderwagen haben bei diesen alten Fähren häufig Schwierigkeiten, weil bei den neuen gibt es viel weniger Schwierigkeiten. Oder Blindenleitsystem gibt es also auch nur auf den neuen Fähren. Der Wunsch, dass die beiden neuen Fähren, dass die verstärkt auf der 62 und auf der 66 eingesetzt werden.
Die neue direkte Fährlinie zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder kommt also gut an. Weitere Wünsche, die gibt es allerdings auch. Petra Volkwarzen war das und wir bleiben natürlich dran an dem Thema. Das war's schon wieder für heute. Nächste Woche, da sind wir aber natürlich wieder für Sie da. Dann geben wir Ihnen einen spannenden Einblick in die Welt der Hafen- und Elblotsen. Wir waren auf der Deutschen Lotsenkonferenz zu Gast und wir fahren mit und begleiten einen Hafenlotsen bei seinem Einsatz. Und das war's für heute. Ich bin Jan Wulff. Machen Sie es gut und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.